Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Ungleiche, aber ziemlich beste Freunde. Der russische Präsident Putin heute zu Gast in Peking bei Chinas Staats- und Parteichef Xi. Noch mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit, das ist eins der erklärten Ziele dabei. Russland hofft darauf, noch mehr Öl und vor allem auch noch mehr Gas an China verkaufen zu können. Eva Lambi-Schmidt mit weiteren Einzelheiten.
Militärische Ehren und ein roter Teppich. So hat Staats- und Parteichef Xi den russischen Präsidenten Wladimir Putin begrüßt in Peking vor der großen Halle des Volkes. Chinesische Kinder mit Blumensträußen jubelten den beiden Staatschefs zu, wie auch schon beim Besuch des US-Präsidenten vor wenigen Tagen. Zum Auftakt der Gespräche hat Xi auf die langjährige Freundschaft zwischen Russland und China verwiesen. Angesichts einer von Unruhe geprägten internationalen Lage müssten die beiden Länder ihre umfassende strategische Zusammenarbeit vorantreiben. Kreml-Chef Putin hat bei dem Treffen Chinas Rolle als Abnehmer von russischem Öl und Gas gelobt. China ist Russlands wichtigster Handelspartner. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vor 4 Jahren haben die beiden Länder den Handel deutlich ausgebaut. Den Krieg in der Ukraine hat die chinesische Staats- und Parteiführung bis heute nicht verurteilt. China kauft Öl und Gas aus Russland zu günstigen Preisen. Russland bekommt von China wiederum vieles, was es durch die Sanktionen des Westens nicht so leicht bekommt: Autos, Maschinen und Elektronik. Bei dem heutigen Treffen sollen 40 Dokumente zur bilateralen Zusammenarbeit unterzeichnet werden. Ein Thema dürfte auch der geplante Bau einer neuen Pipeline sein, über die Russland noch mehr Gas nach China liefern könnte. Darüber wird schon seit mehreren Jahren verhandelt. Auch der Konflikt im Nahen Osten ist Thema bei den Gesprächen. Verhandlungen seien besonders wichtig, sagte Xi nach chinesischen Angaben. Eine frühe Lösung des Konflikts könne helfen, Störungen der Energieversorgung und der Lieferketten zu verringern. China unterhält auch enge Beziehungen zum Iran und hat zuletzt einen Großteil des iranischen Öls gekauft. Sowohl an Russland als auch an den Iran verkauft die Volksrepublik Dual-Use-Güter, das heißt Waren, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können.
Aus Peking berichtete Eva Lambi-Schmidt. Bei der Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wird China immer die eigenen Beziehungen zum Westen auch im Blick behalten. Das betonte Rüdiger von Fritsch, ehemals deutscher Botschafter in Moskau, in diesen Informationen am Morgen.
Der Handel mit den USA ist für China 3-mal so groß wie der mit Russland. Schweige denn der Handel mit Europa noch hinzu. Das heißt, das hat China schon immer im Blick und die Unterstützung Russlands hat da seine Grenzen. Der Krieg kam ungelegen. Inzwischen hat sich China damit akkommodiert. Es kann damit umgehen. Es zieht daraus auch geostrategische Vorteile, ist aber natürlich beständig in der Sorge, dass es zu weiteren Instabilitäten kommt, dass es erneut zu Verwerfungen auf wichtigen Absatzmärkten Chinas kommt, wie in Europa oder Nordamerika. Insofern ist China bereit, Einfluss zu nehmen. Aber wir sollten nicht darauf setzen, dass China versuchen wird, sehr aktiv und durch Druck auf Russland diesen Krieg zu beenden.
Für Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen, CDU, ist es selbstverständlich, den USA bei der Versorgung des an Ebola erkrankten Soldaten zu helfen. Bianca Schwarz.
Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen verweist auf das leistungsfähige Versorgungsnetzwerk in Deutschland, auch für Patienten mit hochinfektiösen Krankheiten. Der mit Ebola infizierte US-Soldat werde bestmöglich versorgt. Gleichzeitig werde Deutschland dabei die höchsten Sicherheitsvorkehrungen wahren, so Wagen zur deutschen Presseagentur. Die US-Behörden hatten die Bundesregierung auch wegen der kürzeren Flugzeit nach Deutschland um Hilfe gebeten. Der US-Soldat wurde mit einem Spezialflugzeug für hochinfektiöse Patienten von Uganda nach Berlin geflogen. Zur Charité erfolgte der Transport ebenfalls mit einem speziell ausgestatteten Fahrzeug, eskortiert von Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen.
Das geplante israelische Siedlungsprojekt E1 im Westjordanland bedeutet eine faktische Annexion. Das unterstrich Andreas Reinicke, Direktor des Deutschen Orient-Instituts in Berlin, ebenfalls heute Morgen in dieser Sendung.
Eine rechtliche wäre eine völkerrechtlich wirksame Erklärung, aber das hat man bislang nicht als nötig angesehen, sondern hat eigentlich das Gebiet so in Einzelteilen besetzt, dass im Grunde genommen kaum noch Raum besteht für einen eigenständigen palästinensischen Staat. Bislang ist es so, dass um Jerusalem herum ein Ring von Siedlungen besteht, die auch zum Teil viele tausend Wohnungen beinhaltet, es aber noch einen Weg gibt von denen Palästinenser vom Süden, Hebron im Norden, Ramallah oder Nablus fahren können. Wenn jetzt E1 gebaut wird, dann ist diese Landverbindung weg. Und dann stellt sich eben die Frage, wenn eine Dreiteilung ist, was passiert dann mit den Palästinensern und diesem gesamten Gebiet?
Rat und Parlament der EU haben sich auf den sogenannten Zolldeal mit den USA geeinigt. Thomas Spickhofen.
5 Stunden haben Parlament und Rat noch einmal miteinander verhandelt, bis 2 Uhr in der Nacht, dann stand das Ergebnis. Damit können US-Industriegüter zukünftig zollfrei in die EU eingeführt werden. Umgekehrt gilt für europäische Produkte bei der Einfuhr in die USA bereits ein 15% Zoll. Der soll erhalten bleiben. Allerdings haben Rat und Parlament ein paar Schutzklauseln eingezogen. So kann die Kommission zum Beispiel, wenn sich die USA nicht vollständig an die Vereinbarungen halten, Teile des Abkommens aussetzen. Das gilt auch, wenn mindestens 3 Mitgliedstaaten eine Überprüfung verlangen oder sich bestimmte Branchen besonders unter Druck sehen. Außerdem läuft das Abkommen Ende 2029 aus, wenn nicht vorher eine andere Entscheidung getroffen wird.
Eine geplante Elterngeldreform sollte nicht nur Kürzungen enthalten, sondern Strukturen verbessern. Das forderte Misbah Khan, Fraktionsvize der Grünen im Bundestag, hier vor einer guten halben Stunde.
Ich habe gar nichts grundsätzlich dagegen zu sagen, wir gehen an eine Reform in eine Struktur, die dafür sorgt, dass Sorgearbeit und Verantwortung besser von beiden Elternteilen übernommen werden kann. Auch weil wir wissen, dass das gerne viele Väter machen würden, mehr Sorgearbeit zu übernehmen. Die Frage ist nur, haben wir am Ende eine Reform, von der man sich wieder fragen muss, werden damit Familien mehr belastet oder werden Familien wieder unterstützt? Und ich sehe gerade eher die Gefahr, dass schon wieder Familien zusätzlich belastet werden.